Eine Superlative im Gepäck zu haben, ist aus Marketing-Sicht immer gut. Die neue Scotch-Destillerie Lindors Abbey besitzt in Sachen Superlative aber wahrscheinlich das i-Tüpfelchen. Deren Whisky, den produzieren sie neben den Ruinen der Lindors Abbey, also dem Kloster, in dem 1494 der erste schriftliche Beleg für Whisky dokumentiert wurde, beziehungsweise seines Vorläufers. In diesem Interview unterhalte ich mich daher mit Gerd Schmerschneider, dem Importeur der Lindors Abbey Whiskys. Wir sprechen über die Schwierigkeiten, vor denen neue Destillerien aktuell stehen und wie Lindors Abbey einen Whisky-Stil kreiert, der stark an die Aromen jener uralten Whiskys erinnert, bei denen noch mit Kräutern und Gewürzen aromatisiert wurde. In dieser Episode machen wir daher eine Reise in die Whisky-Herstellung des 15. Jahrhunderts. Willkommen zum Whisky-Podcast von Eifer Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Was erscheint aktuell Neues auf dem Markt und welche Whiskys lohnen sich gerade zu kaufen? In unserem kostenfreien Weekly Whisky Update, also unserem wöchentlichen Newsletter zum Podcast, erfährst du alles, was du als Whisky-Fan wissen musst. Also du bekommst einmal pro Woche ein umfangreiches Paket in dein E-Mail-Postfach, das dich auf dem Laufenden hält und dir Tipps für neue, gute Whiskys bietet. Für dieses Jahr haben wir hierfür auch einige Neuerungen geplant. Das Weekly Whisky Update ist für dich zudem kostenfrei. Du kannst es ausprobieren unter www.eiferspirits.com. Den Link dahin, den habe ich dir auch in die Shownotes dieser Episode gepackt. Lieber Gerd, vielen Dank, dass du mir deine Zeit schenkst und heute Gast bei mir im Podcast bist. Ich habe gerade euren Whisky von mir im Glas und wenn ich dran rieche, muss ich sagen, riecht er ziemlich elegant. Also eine gewisse Parfümnote und was besonders hervorsticht, der ist unfassbar fruchtig und würzig. Also ich habe selten einen Whisky im Glas gehabt, der so sehr an einen guten Gin erinnert. Woher kommen diese fruchtigen und würzigen Noten?
Ich denke einfach mal, das hat damit zu tun, dass das besondere Destillationsverfahren da angewendet wird. Die haben ja eine Konstellation, die relativ außergewöhnlich ist. Die haben eine große Wash Still und zwei Spirits Stills, die sehr viel kleiner sind. Das heißt, dass sie beiden zusammen die Größe ergeben, die normalerweise eine Spirit Still hat. Und dadurch hat das Destillat relativ viel Kupferkontakt. Und dann kommen natürlich die anderen Sachen dazu, Holzauswahl, Fassauswahl, diese ganzen Sachen und dann eben sorgfältige Arbeit natürlich, ne?
Was ging dir eigentlich damals durch den Kopf, als du das erste Mal selber einen Lindors Single Malt probiert hast?
Ich habe tatsächlich das erste Mal probiert, das war noch gar kein Malt, das war nur Fassproben. Und da war ich sehr, sehr angetan von den Proben, die wir gekriegt haben. Ich war tatsächlich erst relativ skeptisch, was das anging. Eine neue Destille macht in Schottland auf, ist ja nur keine atemberaubende Nachricht mehr mittlerweile. Und wir hatten auch schon die ein oder andere, die bei uns angefragt hat, ob wir Importeur werden möchten. Und in dem Fall rief mich halt ein Bekannter an, Kenny McKay, der auch bei der Brennerei Operations Manager ist, den ich von früheren Aktivitäten halt kenne. Und der rief mich einfach stumpf an und fragte, ob wir Lust hätten. Und da habe ich gesagt, wenn er mit dabei ist, ist das Projekt interessant. So, und deswegen ging es dann halt los. Wir haben einen Videocall gemacht. Zu der Zeit war das ja auch schon etwas schwierig. Und er saß gerade in der Brennerei und hat mich quasi mit seinem Laptop durch die Brennerei geführt. Und wir haben dabei telefoniert und er hat mir alles gezeigt. Und hinten war gerade die Ernte in Gange vom Getreide, konnte man sehen, für die Brennerei. Und es war alles sehr lokal. Und dann kam eben die historische Geschichte dazu und dann hat er uns Proben geschickt und das hat mich dann überzeugt, muss ich sagen.
Aber wenn du sagst, du hast zuallererst fast Proben bekommen, dann gehe ich mal davon aus, die unterscheiden sich von dem, was jetzt aktuell als Single Malt auf dem Markt verfügbar ist, oder?
Ja, die waren ja noch deutlich jünger. Die waren zu dem Zeitpunkt etwa 2 Jahre alt, weil die Destillation ja erst 2017 oder 2018 dann anfing tatsächlich. Und zu dem Zeitpunkt, als wir die gekriegt haben, waren die 2,5 oder 2 Jahre alt. Also kurz vor der ersten Abfüllung als Single Malt. Und 3 Jahre brauchte er nun mal, damit er sich in Schottland Single Malt nennen darf. Und in Europa damit auch.
Diesen einen Single Malt, den ihr da jetzt habt, wie würdest du da versuchen, einen Whisky-Fan zu überzeugen, Lindors mal zu probieren, wenn er ihn noch nicht kennt?
Eine gute Frage. Ich würde ihnen einfach einschenken und gar nichts sagen. Das wäre eigentlich meine Vorgehensweise, weil die Leute sind überrascht. Meistens, so wie du jetzt auch, dass der sehr fruchtig eben ist, dass er sehr frisch aus darüber kommt, ohne dass er jetzt irgendwelche Noten hat, die zu dominant sind, dass die auf einen jungen Whisky hinweisen, sondern er ist zwar natürlich relativ jung, man merkt es auch, aber es ist nicht so, dass er irgendwelche sprittigen oder sonstigen Noten hat. Und es ist ein wunderschöner Einstieg in die Brennerei, den sie da als Startprodukt gemacht haben.
Also das kann ich eigentlich nur so bestätigen. Also ich hatte jetzt da auch, als ich ihn verkostet habe, habe ich jetzt auch nicht diese typisch negativen Noten eines jungen Destillats, wie zum Beispiel metallischer Geschmack oder eine gewisse Schärfe festgestellt. Also das hatte der überhaupt nicht. Klar, also wie du schon angesprochen hast, man merkt, es ist ein junger Whisky, es fehlt ihm einfach noch diese Kraft und diese Komplexität. Aber diese manche Fehlnoten, die sich erst im Laufe der Fassjahre abbauen, die hatte der schon gar nicht. Also der war schon, ich würde jetzt nicht sagen reif, aber für sein Alter schon ein guter Whisky. Also kanntest du den Whisky schon, bevor ihr Importeur wurdet und daraufhin habt ihr dann Vertrieb übernommen oder war es dann so ein Glücksspiel, was euch Lindors dahinstellt und ihr müsst es in Deutschland an den Kunden bringen?
Nein, also wir wussten schon, was passiert, was auf uns zukommt und wir haben auch sogar im Vorwege ein Tasting mit vielen, vielen Leuten machen können, wo wir kleine Tastingpacks gemacht haben mit Fassproben von Lindors, aber eben noch nicht dem endgültigen Produkt, sondern quasi den Grundstoffen aus für dieses Produkt. Denn es ist auch ein Single Malt, ist ja immer ein Blend aus verschiedenen Fässern. Und die haben uns halt die einzelnen Fassproben geschickt. Das heißt also, in der ersten Abfüllung sind enthalten im Wesentlichen Bourbonfässer natürlich, aber auch ein Anteil Sherryfässer und ein Anteil von STR-Fässern, die berühmten Dr. Jim Swan-Fässer, sage ich immer dazu. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist für alle, aber das sind diese Fässer, die zunächst ausgebrannt werden, die Ex-Weinfässer ausgebrannt werden und dann neu recharred werden, also nochmal ausgekohlt werden. Und die bringen sehr, sehr eigenen und bestimmten Geschmack an den Whisky und sorgen auch für ein bisschen Komplexität und eine schöne Reife, die dazu kommt.
Weißt du zufällig, was das für Weinfässer waren?
Nee, das weiß ich jetzt leider nicht. Könnte ich aber nachfragen, wenn du das nochmal wissen möchtest. Das ist kein Problem.
Es wäre nämlich durchaus interessant, weil je nachdem, welcher Wein das ist, beeinflusst der den Whisky natürlich dementsprechend anders. Und es ist bei der Aromatik, die der Lindors mit so jungen Jahren schon gezeigt hat, wäre das wirklich mal interessant, woher diese vielen Aromen stammen.
Das würde ich dir einfach nachliefern, die Information.
Das kriege ich bestimmt raus. Das wäre super, danke dir. Und für alle, die das auch interessiert, sobald wir die Informationen haben, schreiben wir es in die Shownotes der Episode. Wenn wir uns mal die Gäste jetzt mal anschauen, du hast gesagt, als du eine Führung durch die Destillerie bekommen hast, wurde im Hintergrund schon fleißig geerntet. Und die Gäste, die ihr verwendet, die stammt ja aus unmittelbarer Nähe der Destillerie. Also ihr produziert also quasi einen Single Estate Whisky. Also alles stammt von oder aus der Nähe der Destillerie. Inwieweit?
Es wird zumindest versucht, dass alles daherkommt. Ja, genau. Also die Destille selber liegt ja in der Nähe von Perth, im sogenannten Kingdom of Fife, wie es so schön heißt. Das heißt also tatsächlich in den Lowlands, wobei jetzt der Destillencharakter jetzt nicht wirklich dieser alte sprichwörtliche Lowland-Charakter ist, den man immer so früher in die Kategorie reingeschoben hat. Da wir ja hier auch eine klassische Zweifachdestillation haben und nicht wie früher bei den Lowlands teilweise Dreifachdestillation üblich war. Und sie versuchen wirklich alles aus der Umgebung zu beziehen. Sie bauen sogar oder haben Lassengetreide anbauen auf dem Grund der alten Abbey, diese Abtei, auf der die Destille gegründet wurde. Und auf dem Land wird tatsächlich auch wieder eine Gerstensorte angebaut, die sie dann für den Whisky verwenden wollen. Aber ansonsten versuchen sie wirklich alles in der Umgebung zu bekommen.
Gut, aber das ist ja trotzdem noch relativ regional oder lokal. Wie würde sich da der Whisky unterscheiden, wenn man jetzt sagt, man importiert die Gerste? Hast du da eine Idee, wie sich das unterscheidet, statt jetzt lokale oder regionale Gerste zu importieren?
Man muss fairerweise sagen, dass die meisten Brennereien darauf achten, dass sie mit ihrer Gerste eine gute Ausbeute haben. Das heißt also, pro Tonne Gerste möglichst viel Alkohol rauskommt. Das heißt, der Stärkegehalt ist entscheidend und gar nicht mal so der Geschmack, obwohl die natürlich schon unterscheiden nach Gerstensorten und auf bestimmte Wert legen. Aber mein Eindruck ist immer so, das muss ich fairerweise sagen, dass die meisten wirklich versuchen, das Beste rauszuholen aus der Gerste. Und das ist nun mal, möglichst viel Zucker zu haben, um möglichst viel zu vergären und möglichst viel Alkohol zu bekommen. Wenn sie es natürlich lokal ziehen, ist es natürlich eine schöne Sache und kann mit Sicherheit auch Nuancen vom Geschmack beeinflussen. Ich glaube aber nicht, dass es einer der wirklich riesigen entscheidenden Faktoren ist.
kann man daraus jetzt schließen oder zumindest interpretiere ich jetzt deine Aussage so, dass es halt auch ein wirtschaftlicher Faktor ist, es halt alles gleich in Destillerienähe zu haben? Oder verstehe ich das?
Das glaube ich nicht unbedingt, weil ich weiß, dass die Brennerei viele Sachen gemacht hat, die jetzt wirtschaftlich nicht vielleicht nicht immer alles nach vorne bringen. Dann die Brennerei hat zum Beispiel nicht zum Start wie viele einen Gin produziert. Darauf haben sie verzichtet. Das war übrigens eine meiner ersten Fragen, die ich an Kenny McKay gestellt habe, ob die Brennerei auch einen Gin herstellt, weil wir es des Öfteren erlebt haben, dass neue Brennereien halt erstmal Gin herstellen, um erstmal Geld zu generieren und zu bekommen und auch erwarten, dass der Vertrieb dann die 2000. Gin-Marke in Deutschland entsprechend platziert und große Mengen davon verkauft, was natürlich heutzutage nicht ganz einfach ist, eine neue Gin-Marke in Deutschland zu etablieren. Und daraufhin dann irgendwann den Whisky nachliefern. Und in dem Fall haben sie es halt nicht gemacht. Die haben tatsächlich stattdessen ein eigenes Produkt entwickelt, was mit Gin eigentlich wenig zu tun hat, aber eben auch auf Malted Spirit, sprich also New Make von Whisky basiert und mit verschiedenen Kräutern und natürlicher Süße aromatisiert ist. Das ist der Aquavite von Lindors.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass der, also ja, dass dieser automatische Erfolg, der sich anstellt, wenn man als Whisky-Destillerie zuerst eine Gin-Marke rausbringt, dass der eigentlich so seit 5, 6, 7, 8 Jahren, dass der Zug abgefahren ist. Also eigentlich quasi so nach Pogladi war das Ding eigentlich fast durch.
Ja, ja. Aber nichtsdestotrotz kann ich verstehen, wenn eine neue Brennerei das machen möchte und um eben Geld in die Kassen zu spülen, dass sie am Anfang eben einen Gin produzieren bzw. einen vertreiben. Kann ich gut nachvollziehen, ist jetzt aber nicht das unbedingt, wo man drauf eine Whisky-Brennerei drauf gründen sollte, sondern man sollte wahrscheinlich eher die Finanzierung so machen, dass man eben weiß, in den ersten Jahren kommt kein Geld rein. Das ist einfach leider so.
Ihr habt ja derzeit eine Kapazität von 225.000 Litern Alkohol pro Jahr, also zumindest eine Kapazität. Damit seid ihr ja quasi, ich nenne es jetzt mal eine Boutique-Destillerie in Schottland. Ja. Also würde ein Wachstum der Destillerie jetzt in Bezug auf die Gerste dann auch zu einem anderen Whisky-Stil führen? Weil dann müsstet ihr ja quasi die Gerste aus einem anderen Einzugsgebiet beziehen.
Also ich glaube, das Kingdom of Fife ist reich an Gerste. Das ist, glaube ich, nicht das Problem, denn in der Gegend, da sind viele Gerstenfelder. Und ich glaube nicht, dass der Rohstoff da das Problem sein wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Denn alles, was ich, nach dem, was ich gehört habe, ich konnte ja leider noch nicht hinfahren durch Covid, ist da wirklich in der Umgebung ganz, ganz genug davon.
Ihr fahrt ja, wenn wir dann mal einen Schritt weitergehen und also von der Gerste zur Maische, dann zur Fermentation, dann fahrt ihr auch eine unglaublich lange Fermentation. Soweit ich weiß, seid ihr bei 90 bis 115 Stunden. Also ja. Es gibt ja in der Scotch Malt Industrie wirklich nur wenige Destillerien, die so lange ihre Maische gären lassen. Warum macht ihr das? Also wieso so lange?
Durch diesen langen Prozess kommen wirklich Sachen mit in die Maische rein, die sonst nicht präsent sein können, weil diese Milchsäuregeschichten, die da ablaufen drin, ist, soweit ich weiß und das von vielen gehört habe, ist, dass wirklich ein langer, langsamer Fermentationsprozess einfach bestimmte Aromen begünstigt, ausgereiftere und weichere. Es ist natürlich immer ein wirtschaftliches Ding, das zu machen, aber in dem Fall haben die einfach Versuche gemacht damit und hatten ja auch zu Beginn den ja leider verstorbenen Dr. Jim Swann mit im Boot, der sowohl die Destille mit entworfen hat, als auch diese ganzen Prozesse mit skizziert hat. Und der rät eben auch zu einer langen Fermentation. Sieht man zum Beispiel auch bei einer anderen Brennerei, mit der wir zusammenarbeiten aus Japan, Chichibu, die auch mit sehr jungen Whiskys sehr gute Erfolge feiern, weil eben einer der Gründe diese lange Fermentation ist. Aber es ist ein wirtschaftlicher Faktor für viele und deswegen wird es auch nicht immer gemacht.
Wie würdest du dann den Whisky-Stil von Lindors Abbey beschreiben, nach Fermentation und nach Destillation und noch bevor irgendein Fasskontakt stattgefunden hat? Also was sind da so für Texturen und Aromen?
Den New Make jetzt?
Ja, genau, richtig.
Ja, also für mich ist das ein Top-New Make, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat übrigens auch einen Preis gewonnen, glaube ich, als bester New Make in Schottland 2019 oder so. Ein sehr frisches Destillat, finde ich, sehr weich irgendwo und wunderschöne fruchtige Noten, also so ein kleiner Obstgarten, wie man das eigentlich kennt von New Make. Und wie gesagt, diese Weichheit, die fand ich doch sehr erstaunlich, weil manche New Makes sind wirklich harsch und der war selbst in der Fassstärke, wo wir ihn bekommen haben, den man übrigens auch in dieser Fassstärke erwerben kann, wenn man ihn mal probieren möchte, in kleinen Flaschen. Den sollte es in Deutschland eigentlich auch überall verfügbar geben. Ein wunderschön runder New Make und es bringt einfach Spaß. Den kann man auch mal so genießen tatsächlich.
Gut, das ist nicht bei allen New Makes bei Whisky der Fall.
Nee, würde ich nicht sagen. Also ich habe schon welche probiert, wo ich sagte, okay, das ist jetzt doch sehr hart. Ja, besonders wenn man mal, wenn der Alkoholgehalt ein bisschen höher ist. Ich konnte auch schon mal ein New Make mit aus einer Grain Distiller probieren mit, ich weiß nicht, 94% oder so. Das ist natürlich doch noch wieder eine ganz andere Liga dann. Ne?
Ja, das braucht gewisse Atemtechniken.
Ja, kann man so sagen. Und man sollte vorbereitet sein auf das, was einen da erwischt. Und nicht zu viel trinken auf einmal, sondern probieren halt. Ne?
Wenn man jetzt an der Stelle mal bedenkt, dass die Lindors Abbey Destillerie erst 2017 gegründet wurde, da sind eure Whiskys, ja, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber so im Schnitt 4 Jahre alt. Also das heißt, der Hausstil, der Stil des New Makes, den du gerade angesprochen hast, der sticht noch deutlich durch. Was meinst du, wie sich so die Aromatik eines Lindors Whiskys verändert, wenn der mal so 10, 12 Jahre im Fass war?
Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Da kann ich
einfach mal einen Blick in die Glaskugel.
Ich habe einfach nur mal Vermutung. Also für mich wird das ein Whisky sein, der, es hängt natürlich stark vom Fass ab, in dem er reift, aber das wird ein typisch im Highland-Stil, einfach sage ich jetzt einfach mal sein. Highland-Speyside-Stil wird dieser Whisky sein. Das heißt, er wird die recht fruchtigen Noten behalten, denke ich einfach mal. Und seine Frische wird er auch behalten. Aber gerade aus dem Bourbon-Fass, finde ich, ist der Whisky für mich eigentlich am besten bis jetzt. Aber das ist bei vielen Whiskys für mich so, weil dann der Stillencharakter, dieses frische, fruchtige, am besten rausguckt. Und deswegen hoffe ich, dass sie sich in dieser Richtung weiterentwickeln. Die normale Core-Abfüllung wird ja über die Jahre immer älter werden. Die wird ja nicht bei diesem Alter bleiben, sondern die wird über die Jahre immer älter werden und da kann man dann schön die Entwicklung natürlich mal verfolgen. Dazu gibt es natürlich immer noch andere Abfüllungen, die sie machen werden, aber sie sollten es nicht übertreiben, finde ich immer. Nicht zu viel Schnickschnack machen.
Wie soll dann das Kernportfolio von Lindors Abbey aussehen? Also haben sie dir da irgendwas verraten, was so in den nächsten Jahren mal geplant sein soll? Also in welche Richtung so sich die Marke etablieren soll, wie gesagt, wir hatten es ja schon angesprochen, ich kann mir schwer vorstellen, dass so ein verspieltes Fassmanagement, wie das jetzt bei dieser ersten Abfüllung der Fall gewesen ist, dass das auf Dauer durchgezogen wird.
Doch, das wird weitergemacht.
Das bleibt so, dieses Dreiergespann verschiedener Fässer.
Das wird für die Core Range auf jeden Fall so sein, ja. Da bin ich mir relativ sicher, weil das ist auch das, was uns der Exportmanager und der Inhaber Drew McKenzie gesagt hat, was da drin eigentlich so den Kern bilden soll, ja. Genau. Natürlich reift er und wird älter und dadurch natürlich auch, klar, vielschichtiger, komplexer, wird einen volleren Körper haben, aber das Grundkonzept soll so stehen, ja. Das ist der Lindors Abbey Whisky.
Ach, das ist wirklich interessant, weil ich hätte gedacht, sie gehen eine ähnliche Schiene, dass sie zum Beispiel sich auf einen Fasstyp festlegen und den quasi als Marke etablieren. Also es ist mir jetzt auch neu, dass sie ja da so ein Potpourri.
Dieses Mix ist eigentlich schon. Wie gesagt, sie werden mit Sicherheit einzelne Fassarten auch rausbringen. Es wird auch Einzelfässer geben zum Beispiel. Wir hoffen, dass wir dieses Jahr ein oder zwei Einzelfässer exklusiv für Deutschland abfüllen können. Das ist natürlich dann nur eine Fassart. Aber wir müssen halt auch gucken, was da ist, was lieferbar ist und was uns gefällt in dem Fall, wo wir dann Einzelfässer abfüllen.
Ja. Für wann ist dann die nächste Abfüllung geplant, weil ich glaube, der Aufbau einer Core Range, das dauert noch einige Jahre, aber was erwartet uns so als nächste Abfüllung?
Ich habe noch keinen Zeitplan für dieses Jahr und bis jetzt sind auch alle Zeitpläne, die wir immer hatten, mit schottischen Brennereien oder Lieferanten, komplett über den Haufen geworfen. Das fängt an bei den Lieferungen mit der Spedition, die sich manchmal über Wochen hinziehen, weil man keinen Transport vernünftig findet. Es geht damit, dass plötzlich ein Covid-Fall in der Brennerei ist und die ganze Apfelanlage lahmgelegt ist. Die füllen ja ihren Whisky auch selber ab. Dadurch, dass keiner mehr arbeitet und dass sich das um Wochen verschiebt dadurch, das ist alles im Moment schwierig zu planen, sage ich ganz ehrlich. Und wir bekommen in der nächsten Zeit, das weiß ich, wir bekommen Fassproben zugeschickt und können uns da was aussuchen, was wir dann als Fass für Deutschland dann haben werden oder welche.
Achso, aber das nächste, was geplant ist, ist einfach dieses Einzelfass für die einzelnen Regionen und jetzt nicht quasi der aktuelle Lindors Abbey, nur einfach älter.
Ja, der wird auch kommen, ja. Aber im Moment ist noch von dem alten noch genug da. Okay. Damit werden wir auch noch eine Weile hinkommen werden, weil, wie gesagt, die werden jetzt auch nicht alle naslang wieder neu abfüllen, sondern die haben natürlich einen riesen Start gemacht. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Es gab ja auch diese Commemorative First Bottling. Das war ja witzigerweise der gleiche Whisky in einer etwas, mit einem etwas anderen Etikett, sozusagen als erste Abfüllung für die Sammler, die sich das gerne hinstellen wollten. Aber der Inhalt war der gleiche wie der normale Whisky, was natürlich ganz schön ist, weil die Leute konnten sich eine Flasche ins Regal stellen, wenn sie dann wirklich die Flasche sammeln wollten, und konnten ihn aber zum günstigeren Preis probieren, weil sie dann die Sammelflasche nicht aufmachen müssen.
Wie macht ihr dann in Deutschland eigentlich generell so Werbung für Lindors? Weil
Im Moment im Wesentlichen über unsere Händler. Ja, und es gibt da die ein oder andere Facebook-Seite, wo drüber was läuft, und Instagram. Das sind so Sachen, die laufen. Aber ansonsten haben wir jetzt auch kein Riesenbudget, was wir da investieren können, dass wir irgendwo ganzseitige Anzeigen schalten könnten oder sowas. Und deswegen sind wir alle auf diesen Wegen. Und eben, was sehr gut angelaufen ist, ist das Tasting, was wir gemacht haben. Das werden wir dieses Jahr sicherlich auch wiederholen, dass wir über unsere Händler, die Whisky-Händler, die Lindors verkaufen, diese Tasting-Sets anbieten, um damit die Leute ein Online-Tasting damit machen können.
Also sind dann Online-Tastings für euch dann mittlerweile auch ein wichtiger Marketingkanal geworden?
Absolut, ja. Weil das ist die einzige Möglichkeit und natürlich auch eine sehr gute Möglichkeit, viele Leute zu erreichen. Und wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass wir dadurch auch Leute für die Tastings gewinnen können, die eben in der Destille selber in diesem Moment sind, was wir schon hatten, oder eben von der Firma, die den Whisky herstellt, auch sind, beziehungsweise die Whisky Maker selber. Und das ist natürlich sehr spannend. Das ist natürlich schwierig, sowas in Deutschland zu machen, weil wenn wir dann, ich sage jetzt mal, 7, 8 Händler besuchen würden und da Tastings machen, wo jeweils 30 Leute sind, dann hat man natürlich sehr, sehr viel Aufwand, was das angeht. Und das ist online natürlich sehr schön. Und in dem Moment wirklich, wo derjenige, mit dem wir dann das Tasting zusammen machen, mit seiner Kamera in der Brennerei selber steht, kann er eben auch mal die Kamera kurz da reinhalten und schwenken. Und das ist natürlich so eine gewisse Live-Übertragung, das ist natürlich eine schöne Sache dann an der Stelle. Das ist natürlich viel mehr, was wir da bieten können, als beim Live-Tasting, wo einer von uns dann vorne steht.
Apropos Marketing, das ist ja aus Marketing-Sicht kann man wirklich de facto keinen besseren Ort beziehungsweise keinen besseren Namen für eine Destillerie haben. Denn in Sachen Alter kann ich ja wirklich keine andere Destillerie das Wasser reichen. Denn bevor ihr eure Destillerie ja so genannt habt, stand ihr an dem Ort ein Kloster, an dem der Vorläufer von Whisky erstmals erwähnt wurde. Wie lief das eigentlich genau ab? Weil Whisky hieß es ja damals 1494 noch nicht.
Nee, damals hieß es sozusagen, also es war eben im Lateinisch geschrieben, soweit ich weiß. Und da war es eben Aqua Vitae, also Wasser des Lebens, was ja irgendwann sich gewandelt hat im Sprachgebrauch von Aqua Vitae zu Uiske Berg, was gälisch so viel und wie eben Wasser des Lebens bedeutet. Und Uiske Berg wurde irgendwann zu Whisky, weil das natürlich auch kein Engländer oder sonst wer aussprechen konnte. Und das war der Begriff, der damals verwendet wurde. Und 1494 ist ja die Jahreszahl, die da reinspielt. Das war eben die erste tatsächlich urkundliche Erwähnung in einer Steuerrolle, wo ein Bruder John Corr aus der Lindores Abbey damit beauftragt wurde, 8 Balls of Malt, das sind nach heutigen Maßstäben ungefähr 500 Kilo Malz, auch keine kleine Menge, zu Whisky zu verarbeiten. Also könnte man heute mal so locker, so ich würde mal sagen, 400 Flaschen herstellen. Damals wahrscheinlich eher in Fässern als in Flaschen, aber das war zu diesem Zeitpunkt, fand ich, schon eine ganze Menge. Und das Witzige ist auch, bevor die Brennerei selbst gebaut haben, haben die auf dem Grund, wo jetzt die Brennerei steht, auch Ausgrabungen gemacht und tatsächlich etwas gefunden, was sie erinnert hat, wo sie erst dachte, das wäre eine Quelle gewesen oder ein Brunnen, war es aber nicht, sondern es war tatsächlich so eine Art Fundament für eine Brennblase. Und die haben da auch Untersuchungen gemacht mit den Gesteinen, die rundherum sind, und haben da wohl Spuren von Malz, Gerste, Weizen auch gefunden und eben auch von Spirit irgendwelche Sachen und Kräutern, die sie da gefunden haben. Also das heißt, es hat tatsächlich da Destillation auch stattgefunden. Und es wird auch weit früher gewesen sein, tippe ich mal. Aber das ist eben die erste urkundliche Erwähnung, ist tatsächlich 1494. Und das Land, auf dem die Abtei liegt, das gehört der Mackenzie-Familie schon, ich glaube, über 100 Jahre. Und irgendwann mal vor einiger Zeit war halt der verstorbene Whisky-Autor Michael Jackson, wie er immer selber so schön sagte, not the one who sings and dances, war da wohl zu Besuch und hat sich das angeguckt und hat da eben gefragt, ob er sich mal umgucken könnte. Und der Besitzer wusste damals gar nicht, wer das ist. Und der hat ihm eben erzählt, dass diese alte Abtei da in dieser Exchequer Roll auftrat und hat damit wahrscheinlich den Keim gepflanzt, irgendwann doch mal da wieder eine Brennerei zu bauen an der Stelle. Und die alten Mauern von der Abtei stehen gegenüber noch, kann man noch sehen und besichtigen. Und der Teil, der jetzt unter der Brennerei ist, wurde halt quasi konserviert, wieder mit Sand aufgefüllt bzw. Proben genommen, um das weiter zu konservieren.
Also das ist wirklich total spannend, wenn man hier so Whisky, also die Mystik von Whisky, so mit diesem historischen, diesem archäologischen Aspekt verbindet. Also das ist, das finde ich, gibt so dem Whisky so eine ganz, ganz andere Dimension. Das finde ich wirklich sehr spannend. Und ich kann mir wirklich auch gut vorstellen, eigentlich ist es ja quasi fast logisch, dass vor 1494 dort dieses Aquavite oder dieser Vorläufer von Whisky schon produziert wurde, weil ich kann mir gut vorstellen, dass auf königliche Nachfrage oder die königliche Nachfrage nicht an ein Kloster gestellt wird, die vorher noch nie Whisky produziert haben, sondern dass man natürlich wahrscheinlich an jemanden herantritt, bei dem man weiß, der hat Erfahrung damit.
Ja, ganz genau. Das denke ich nämlich auch. Und ich glaube, die Geschichte geht sogar weiter zurück, wo sie Vermutungen haben, dass, glaube ich, schon, ich glaube, das Kloster selber wurde 1100 oder so gegründet oder die Abtei. Und ich glaube, dass die Destillation noch weiter zurückreicht, und nur sie haben keine schriftlichen Beweise dafür. Weil ich weiß nicht, wann die Araber angefangen haben zu destillieren und sowas hat sich natürlich verbreitet. Und soweit ich weiß, waren das Benediktinermönche, die in der Abtei sind. Und da spricht sich das Wissen natürlich rum, ist klar. Und das zu der Zeit war es vermutlich eher ein medizinisches Produkt, denke ich einfach mal, mit Heilkraft oder wie auch immer das dann damals hieß. Insofern war das noch nicht so das Genussmittel wie heute. Und es wird mit Sicherheit auch nicht so was sein wie den Whisky, den wir heute haben, der fast gereift nach 3 Jahren dann daherkommt, sondern eher so ein Produkt wie der Aquavite, der von Lindores auch produziert wird. Den haben sie übrigens nach einem sehr, sehr alten Rezept, das sie gefunden haben, einem sehr alten Buch, nachgebaut sozusagen.
Also du meinst den aktuellen Aquavite, den ihr oder beziehungsweise den Lindores Abbey auch produziert. Ach, das wollte ich nämlich gerade fragen. Also war das eine Eigeninterpretation oder war das wirklich auf...
Also sie haben ein altes Rezept gefunden und das haben sie als Basis genommen. Sie haben noch hier und da variiert, weil es natürlich nicht so einfach ist. Sie haben erstmal eine gewisse Süße da drin, die nur aus natürlichen Produkten kommt. Das heißt, zu der Zeit war es wohl üblich, sowas mit getrockneten Datteln oder Rosinen zu süßen, sowas, das werden die gemacht haben, das haben die da jetzt auch. Und sie haben Kräuter genommen, die auf dem Grund der alten Abbey wachsen aktuell. Das heißt, sie haben geguckt, was wachsen hier denn für Pflanzen? Unter anderem zum Beispiel Süßdolde oder auch Douglasie haben sie genommen, um diesen zu aromatisieren und haben danach das Rezept erstellt. Und wie gesagt, das hat viele denken natürlich, es ist sowas wie ein Aquavit, wie der skandinavische Aquavit, das ist natürlich ein völlig anderes Produkt. Und sie beziehen sich eben auf ein sehr altes Rezept, aber haben das natürlich modern interpretiert ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob du ihn schon probiert hast, aber er ist sehr eigenständig, finde ich. Und als ich ihn probiert, habe ich gesagt, ja, das in der Richtung habe ich noch nie was probiert. Du kennst dich ja auch mit Cocktails recht gut aus. Insofern ist es schon spannend.
Also den Eindruck hatte ich auch. Also es war sehr, ich muss sagen, man hat schon irgendwie den aromatischen Stil zu dem Whisky erkannt. Also es war jetzt kein, man hat schon gemerkt, das kommt aus derselben Hand, aber es war schon wirklich sehr, also man hat auch gemerkt, das ist ein mazeriertes Produkt. Und war wirklich sehr interessant. Auch die Idee ist, finde ich super, hier einfach so ein bisschen nicht einfach so auf den Gin, auf die Gin, also versuchen, die Gin-Welle zu reiten, sondern so, ja, die Historie des Ortes zu verwenden, um dort einfach ein Produkt zu kreieren. Auch vielleicht auf die Gefahr hin, dass das keine große Abnehmerschaft findet, aber einfach um so ein bisschen Tribut an diesen historischen Ort zu generieren.
Ja. Also was natürlich auch spannend ist, dass das Produkt für Bars zum Beispiel sehr gut geeignet ist. Weil jeder Barmann freut sich natürlich auch darüber, wenn er mal was Neues hat, mit dem er eigene Drinks kreieren kann. Und es eignet sich auch für diverse Mixer ganz hervorragend. Also zum Beispiel Lieblingsdrink, glaube ich, von dem Besitzer ist der Aquavite mit Ginger Ale. was natürlich jeder selber recht gleich zu Hause produzieren kann. Und ich habe ihn auch schon mit diversen Barleuten sozusagen geteilt und die waren ganz angetan davon, weil er doch recht vielseitig ist, was die Drinks angeht.
Hast du eine Idee, aus welchem Jahr dann ungefähr dieses Rezept stammt? Weil ich kann mir vorstellen, das ist jünger als 1494, oder?
Ja, ich meine, es war das 17. Jahrhundert, aber auch das müsste ich jetzt exakt nachfragen. Aber es ist doch schon sehr, sehr alt gewesen, ja. Die haben es irgendwo in einer alten Schrift gefunden, dieses Rezept für ein Aquavitae. Und es gibt noch einen anderen ganz witzigen Bezug dazu. Es gibt ja von Dave Broom einen Film über Whisky und Schottland und Musik. Und in dem Film ist er an einer Stelle, hat er so eine kleine Mini-Destille aufgebaut. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war, irgendwo geschützt in so einem alten Gemäuer. Und hat da auch mit verschiedenen Kräutern ein kleines Destillat angefertigt. Das war so eine kleine illegale Brennaktion. Und er sagt natürlich auch, historisch gesehen, hat man natürlich immer bei Getränken versucht, mit Kräutern oder sonst irgendwelchen Sachen zu aromatisieren. Und das hat er eben auch hergestellt an dieser kleinen Brennerei. Und das war ein relativ ähnliches Produkt wie jetzt heute der Aquavitae von ihm. Und Dave Broom hat damals bei der Vorpremiere in London dieses Produkt auch in Minis ausgeschenkt, was er damals destilliert hat, legalerweise. Und man konnte es da probieren. Deswegen konnte ich diesen Vergleich ziehen, weil das hat mich sofort da so ein bisschen dran erinnert, an diese kräuterigen Sachen, die da mit drin waren, ohne dass es zu dominant ist und eben eine leichte Süße durch, in diesem Fall vom Aquavitae, eben Datteln und Rosinen.
Ja, das finde ich aus historischer Sicht interessant und gewisserweise auch wichtig, weil dadurch sieht man, dass so der Vorläufer von Whisky kein so perfekt durchorchestriertes Fassprodukt war, sondern ja, ein mehr oder minder scharfer Rotbrand, der mit Früchten, Gewürzen und Kräutern aromatisiert wurde. Weißt du?
Ja, damals kam ja noch keiner auf die Idee, den Whisky in Fässer zu füllen, um ihn reifen zu lassen. Da wusste man jetzt, über so ein Fass war ein Transportmittel einfach. Und irgendwann wurde wahrscheinlich mal irgendwann ein Fass irgendwo liegen gelassen und hat man festgestellt, Donnerwetter, wenn das jetzt hier ein Jahr drin ist, dann hat sich das mal gewaltig verändert. Die werden ja mit Sicherheit auch zu der Zeit jetzt ja keine Ex-Bourbon-Fässer gegeben haben. Das ist natürlich völlig klar. Ich meine, das klassische Fass für den schottischen Whisky ist ja eigentlich eher das Sherry-Fass, wenn man es mal historisch betrachtet und nicht das Bourbon-Fass. Weil zu der Zeit eben, als die Whisky-Industrie aufkam, wurde halt in England und Schottland sehr, sehr, sehr viel Sherry getrunken und der wurde in Fässern auf die Insel gebracht und die Fässer waren über und da hat man halt den Whisky reingefüllt. Aber Bourbon-Fässer kam ja eigentlich erst nach der Prohibition richtig auf, als die Produktion nach dem Zweiten Weltkrieg dann wieder richtig lief. Insofern ist das klassische Fass ja eher ein Sherry-Fass für schottischen Whisky.
Weißt du, ob die ganzen Archive von der Lindores Abbey schon ausgewertet wurden oder kann das durchaus sein, dass da früher oder später nochmal alte Rezepte auftauchen oder wir vielleicht sogar noch was Älteres als die Checker Rolls finden?
Das weiß man nicht, aber das sind natürlich historische Dokumente, die nicht nur von der Abbey sind, weil die Abbey selber hat ja keine Dokumente mehr da. Die Abbey gibt es ja schon seit etlichen Jahrhunderten, glaube ich, nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wann die zerstört wurde, 1600 und irgendwas. Das heißt, das sind historische Dokumente aus Schottland, die mit Sicherheit in irgendwelchen Archiven schlummern. Es würde mich nicht überraschen, wenn irgendeiner sich mal mit irgendwelchen Sachen beschäftigt, die seit 50 oder 100 Jahren in irgendeiner Ecke liegen, weil niemand dazu gekommen ist, das so durchzusehen. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass da mal irgendwann ältere Sachen auftauchen. Warum nicht? Aber in dem Fall fand ich halt das Faszinierende, dass wirklich die Rede von Malt war, das heißt also gemälzten Getreide. Und das macht ja den entscheidenden Unterschied, als wenn ich jetzt aus Weintrauben zum Beispiel ein Destillat mache. Das ist ja schon mal ein Riesenunterschied. Aber der Prozess ist ja der gleiche wie beim Bierbrauen. Und Bierbrauen ist ja schon sehr lange bekannt. Und dass das Bier irgendwann destilliert wird, das war dann nur eine Frage der Zeit, logischerweise.
Ja, und zeitlich, wenn du sagst, 1100 irgendwas wurde die Abtei gegründet, dann, ja, also es wäre theoretisch möglich, dass seit dieser Zeit ungefähr dort auch destilliert wurde. Weil soweit ich weiß, kam ja die Destillationskunst aus Mesopotamien, also so Iraker-Gegend, heute Iraker-Gegend. Und es war einige Jahrhunderte früher. Und dann erst in Europa, also Italien, ging es dann rüber bis Großbritannien. Dort wurde es ja verfeinert, sodass dann quasi auch Whisky und Destillate hergestellt werden konnten. Also theoretisch wäre es 1100 irgendwas in Lindores Abbey schon möglich gewesen, Whisky herzustellen, allein vom technischen Know-how her.
Ja, das denke ich auch. Und vor allen Dingen, wie gesagt, man hat ja für Alkoholherstellung immer die Rohstoffe genommen, die vor Ort da waren. Und das war im Süden ist es eher ein Wein natürlich, logischerweise. Und im Norden ist es eher Getreide, was ich dann vergäre. Ne? Deswegen wird im Süden nach wie vor wahrscheinlich auch mehr Wein getrunken und im Norden mehr Bier getrunken. Ich weiß es nicht. Ist denkbar. Aber das ist halt historisch gewachsen. Ne?
Wenn wir jetzt mal von dem historischen Aspekt mal weggehen und ja, mehr so, ja, so eine Zeitreise ins Hier und Jetzt machen, da ist es ja heutzutage wirklich schwierig für eine familiengeführte und in- oder inhabergeführte Destillerie, ich nenne es jetzt mal Whisky-Startup, sich auf dem Markt zu etablieren. Also die Nachfrage steigt zwar, aber die Konkurrenz geht ja auch durch die Decke. Und nicht nur kleine Unternehmen werden gegründet, sondern noch einige Konzerne ziehen alte, stillgelegte Marken und Destillerien wieder hoch. Ich denke da jetzt mal nur zum Beispiel an Port Allen. Ist das da nicht mittlerweile auch ein Kampf gegen Windmühlen?
Nein, das würde ich nicht sagen. Jedes kleine Produkt hat seine Berechtigung am Markt. Man muss nur seinen Platz finden und nicht überreißen, sage ich jetzt einfach mal ganz vorsichtig. Was ich bei Lindors ganz schön finde, ist, dass sie von vornherein halt eine, ich sage jetzt mal, entspannte Preispolitik fahren. Wir sehen ja im Moment, dass die Preise für Scotch Whisky wirklich wahrlich explodieren und dass auch neue Brennereien teilweise ihre ersten Abfüllungen dann rausbringen, die dann gerade frisch 3 Jahre alt 150 € und mehr kosten sollen. Das gibt es allzu oft und da fahren sie in der Beziehung einen entspannten Kurs, wo der Core Whisky von denen in der 07er Flasche zwischen 40 und 45 € am Markt erhältlich ist. Das finde ich eigentlich ganz schön und das ist auch eine gute Möglichkeit, den Whisky zu verbreiten. Denn letzten Endes müssen die Leute den Whisky probieren. Das bringt alles nichts, wenn Leute schön darüber erzählen, dass es ein tolles Produkt ist. Aber am Ende des Tages müssen wir natürlich auch verkaufen davon. Und da hilft natürlich ein günstiger Preis wie dieser natürlich enorm, ist völlig klar. Aber es ist auch logisch, dass eine Riesendestille, die Blends beliefert, ich sage jetzt mal als Beispiel, wo wir gerade waren, bei Diageo Rose Isle als Riesendestille natürlich zu ganz anderen Preisen produzieren kann, als eine kleine Brennerei. Das ist auch klar. Es muss dem Verbraucher auch bewusst sein, dass er da ein eher handgemachtes Produkt bekommt als eins aus einer großen Fabrik.
Wie würdest du da den schottischen Whisky-Markt derzeit beschreiben? Beziehungsweise was sind so deiner Meinung nach Faktoren, die man nur als Whisky-Fan beachten kann, um guten Whisky heute noch zu finden? Weil das Angebot ist ja fast schon überstrapaziert.
Ja.
Gibt es da so ein paar Tipps zur Auswahl guten Whiskys?
Probieren.
Okay.
Das ist für mich immer das wirklich Entscheidende. Also man kann sich jetzt nicht zwingend darauf verlassen. Es gibt ja viele unabhängige Abfüllungen zum Beispiel. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass ein unabhängiger Abfüller immer nur gute Sachen rausbringt. Es muss einem selber ja auch schmecken. Und es nützt ja auch nichts, wenn 10 Leute mir sagen, der ist toll und ich probiere ihn und finde ihn gruselig. Das kann immer sein. Und das habe ich auch schon gehabt. Von Whiskys, die ich bekommen habe von unabhängigen Abfüllern, fand sie ganz grottenschlecht. Und die Leute haben mir die Bude eingerannt, um ihn zu kriegen. Also probieren ist für mich der Tipp schlechthin. Und wirklich auch mal nach links und rechts gucken und nicht nur gucken, was die Großen machen, sondern auch, was kleinere Firmen einfach zu liefern haben, weil es ist doch immer ein individuelleres Produkt und ein interessanteres Produkt, finde ich.
Also ich habe es ja schon öfters von unabhängigen Abfüllern gehört, wenn die jetzt nicht so seit, also am besten sogar ihr eigenes Fasslager haben oder seit vielen Jahrzehnten bestehende Verträge, ist es für viele unabhängige Abfüller mittlerweile auch sehr, sehr schwierig, an gute Whiskys zu kommen, weil die Nachfrage so abartig hoch ist, dass die Unternehmen oder die Konzerne ihre Sachen halt einfach ohne Probleme selber loskriegen. Das heißt, die müssen sie nicht an unabhängige Abfüller verkaufen. Und es gibt auch immer weniger große Destillerien, die ihre Produkte an Unabhängige verkaufen. Und die müssen natürlich auch schauen, welche Whiskys sie dann bekommen und verkaufen können.
Richtig. Natürlich haben einige langfristige Verträge mit Brennereien, wo einige unabhängige Abfüller gehen natürlich auch vielfach mittlerweile dazu über, dass sie tatsächlich von Brennereien New Make kaufen, das in eigene Fässer füllen und dann selber einlagern für eine lange Zeit, einfach um dem vorzubauen. Ja, denn wie gesagt, die Lage ist nicht einfacher geworden und da sitzen natürlich auch viele Investoren, die einfach sehen, dass man mit Whisky Geld verdienen kann und pumpen da Geld rein, um eben solche Sachen zu kaufen. Und das sieht man ja auch, dass teilweise, wenn jetzt neue Abfüllungen rauskommen, die ein bisschen älter sind, wenn man die mal vergleicht mit vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren die Preise, das ist schon ein enormer Faktor, der da oben drauf geschlagen wird. Und das kann ja nicht nur dadurch sein, dass es knapp wird, sondern es ist einfach das berühmte Angebot und Nachfrage. Und die Nachfrage ist halt gigantisch. Und wenn sie in Europa noch nicht mal so gigantisch ist, dann ist sie in Fernost gigantisch.
Ich würde dir an der Stelle gerne mal drei Aussagen oder drei Punkte nennen und du sagst mir einfach aus dem Bauch heraus spontan, was dir als erstes dazu einfällt.
Versuch's mal.
Okay, also fangen wir an. Deutscher Whisky.
Deutscher Whisky.
Mhm.
Kann gut sein, muss nicht gut sein. Was ich probiert habe, war vieles nicht mein Geschmack, sag ich mal ganz vorsichtig.
Was hat dich daran gestört?
Das ist einfach teilweise ein eigenes Geschmacksprofil, was deutscher Whisky manchmal hat. Also wobei ich mich schwer tue, deutschen Whisky als Kategorie wirklich einzuteilen. Das hängt stark vom Destillationsverfahren ab für mich. Es gibt einige, die sehr guten machen, die ich auch gerne habe und gerne trinke und probiere. Aber es gibt auch welche, die wirklich nur sagen, ich springe auf diesen Whiskyzug mit auf und mache mit meiner Obstbrandanlage mal auch mal ein Getreideprodukt und versuchen das auch genauso herzustellen wie ein Obstbrand und scheitern meiner Meinung nach mit kläglich. Und nur weil einer 500 Flaschen mal verkauft hat, ist das jetzt für mich noch keine etablierte Geschichte. Aber es gibt natürlich auch einige, die sehr viel Geld in die Hand genommen haben, das sehr clever machen und auch damit ihre Erfolge haben. Aber wie gesagt, sind immer noch keine Mengen, sondern eher Randprodukte. Das heißt jetzt nichts über die Qualität, sondern es ist einfach nur mein persönlicher Geschmack, der nicht von allen getroffen wird.
Okay, nächster Punkt. Whisky-Markt in 5 Jahren.
Oh, wenn ich das wüsste. Das würde ich gerne beantwortet haben, die Frage. Investieren auf jeden Fall, das kann nie schaden. Aber ansonsten, ich habe eigentlich vor 5 Jahren schon gedacht, dass es langsam mal reicht mit der Preisspirale. Wenn wir sehen, was für Whiskys auf den Markt kommen, dass ich mache mal nur als Beispiel von einem unabhängigen Abfüller, einen fast starken Col Ila kaum noch mittlerweile um die 100 Euro bezahlen muss dafür, wo man noch vor ein paar Jahren bei 50 Euro gelegen hat und den auch reichlich gekriegt hat. Weiß ich nicht, wo es noch hingehen soll. Aber solange Verbraucher bei diesen Preisen teilweise noch ohne mit der Wimper zu zucken, habe ich das Gefühl, mitziehen, können die natürlich machen, was sie wollen. Und dazu muss man auch sehen, wenn es gerade speziell um schottischen Whisky geht, wie entwickelt sich Großbritannien selber? Denn im Moment wird es ja mit jedem Jahr schwieriger, die Sachen rüberzuholen. Seit Anfang des Jahres gibt es ja noch wieder neue Vorschriften, was Brexit angeht und Transporte hierüber. Und das Pfund wird im Moment wieder stärker. Kein Mensch weiß. Also ich weiß jedenfalls nicht warum, was den Whisky auch nicht günstiger macht. Ne? Und für die werden alle Importe für alle möglichen Produkte, die sie für den Whisky brauchen, auch teurer. Das heißt, das fängt bei Glas an, also Flaschen oder Korken. Ich habe von einem Produzenten gehört, der hat im Moment hauptsächlich Schwierigkeiten, die Holzscheiben von den Korken oben zu bekommen. Da gibt es Engpässe, da können sie nicht abfüllen. Dann liegen irgendwo 5000 Liter rum, das kann nicht abgefüllt werden, weil diese Holzscheiben fehlen. Das sind so Sachen, mit denen sie sich rumschlagen müssen.
Ja, das erstmal
auf die Kette kriegen müssen wieder.
Das habe ich jetzt auch schon öfters gehört, dass es auch, aber auch einige deutsche Unternehmen, Spirituosenunternehmen trifft, die einfach zum Beispiel Glasware aus Italien oder ja, sei es Korken oder diese Stöpsel nicht bekommen. Und dann scheitert es halt wirklich an einem kleinen, wenige Zentimeter großen Produkt, aber dann wird die Spirituose halt nicht im Handel erscheinen.
Ja, weil es fehlt wirklich dieses Puzzleteil, was es aber rund macht und damit kann ich es ja auch nicht
oder
einfach
dicht
ersetzen. Das ist ja das. Ja, genau. Ja, oder dicht in dem Fall. Genau. Und wir haben es auch letztes Jahr im Sommer gehabt, dass bei einem französischen Glashersteller wohl einer der Schmelzöfen ausgefallen ist und für das Glas. Und da hat sich eine Abfüllung von so einem Whisky mal eben um 2-3 Monate verschoben, weil die Flaschen nicht geliefert werden konnten.
Ja.
Das kommt dann noch dazu, sowas. Ja. Oder wir haben es aber eine Abfüllung gehabt von einem Whiskyhersteller, die mit einem Wachsverschluss versehen waren. In der Abfüllanlage, da wo der abgefüllt wurde, wurde anschließend hinterher in der Nachbearbeitung quasi diese Flaschen einzeln in das Wachs gedippt. Und das konnten aber nur in einem kleinen Raum aus Corona-Schutzgründen nur 2 Leute gleichzeitig machen. Das zog sich dann für die 10.000 Flaschen, oder wie viel es waren, über 1,5 Monate hin. Das Dippen im Wachs, was sonst innerhalb von einer Woche erledigt wäre, weil dann entsprechend mehr Leute parallel arbeiten konnten. Ne?
Ja, das Das ist auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite natürlich auch interessant, weil man mal sieht, dass das Whisky-Produktion halt nicht einfach nur aus Maischen, aus Destillation und Fasslagerung besteht, sondern dass da ganz viele Hände an ganz vielen kleinen Schrauben drehen.
Ja, und es sind wirklich viele Hände, weil, gerade bei dem Abfüllen, weil da noch unheimlich viel per Hand passiert. Na klar, sieht man eine Flasche, die irgendwo durch so eine Anlage rauscht und dann wird ein Etikett drauf gemacht, aber spätestens dann, wenn es in den Karton reingeht oder wenn Zusatzetiketten kommen oder irgendwelche Behandlungen, da ist viel Handarbeit gefragt. Ne? Und wie gesagt, dann arbeiten die Teams dann mit halber Kraft, immer nur die eine Hälfte, damit nicht beide Schichten ausfallen. Und das sind alles so Sachen, die schwer, schwer planbar sind. Ne? Und dann kommt eben, wie gesagt, der Faktor Material, dass irgendwelche bestimmten Sachen nicht rankommen.
Okay, der letzte Begriff, beziehungsweise letzte Aussage. Bester Tipp für die private Whisky-Verkostung.
Bester Tipp für die private Whisky-Verkostung.
Genau, wie man deiner Ansicht nach am meisten Aromen in einem Whisky entdeckt.
Irgendein spezieller Whisky?
Nein, ganz allgemein. Ganz allgemein. Also besonders lange Schwenken, besonders viel Wasser dazu.
Ach so, in diese Richtung. Ja, Zeit nehmen, das ist wichtig. Einen bestimmten Zeitpunkt am Tag ist natürlich, wenn ich jetzt wirklich ein professionelles Verkostungsergebnis habe, soll ich mich am späten Vormittag dran machen. Das habe ich so gelernt. Und auch nicht unbedingt mit Wasser sparen, wäre meine, um wirklich die letzten Aromen rauszukitzeln. Und wie gesagt, einfach viel Zeit nehmen. Manche Whiskys brauchen 5, 10, 20 Minuten im Glas und entwickeln sich dann nochmal ganz anders, weil so leichtflüchtige Sachen können dann schon weg sein, die ansonsten wirklich das Erlebnis gestört haben. Das wäre so mein Tipp. Und ein bisschen Wärme geben und vor allem, wie gesagt, Zeit nehmen dafür und nicht auf die Schnelle mal eben den Whisky trinken, sondern wenn man ihn wirklich verkosten will, sich in Ruhe hinsetzen, gemütlich.
Lieber Gerd, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Es war sehr, sehr ein interessantes Interview und ich wünsche dir noch eine schöne Zeit.